Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem Podcast zur Formel E. Ich bin der Tobi und nach zwei wirklich ereignisreichen Wochen, man kann es fast nicht anders sagen, machen wir heute endlich wieder mal ein bisschen Podcast. Wir, das bedeutet nicht nur ich, sondern auch Tobi.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und Svenny.
Hallo.
Schön, dass ihr zwei dabei seid. Wie geht's dir, Svenny?
Gut, gut.
Gut, gut.
Ich mag Sonntage. Sonntage sind schön.
Ja, weil Sonntag auch immer E-Pod-Tag ist. Das ist besonders schön. Und Tobi, wie sieht's bei dir aus?
Bei mir sieht's ähnlich aus, ja.
Auch ein Sonntag bei dir. Also gleiche Zeitzone.
Auch ein Sonntag bei mir und es geht gut.
Das ist sehr schön, das ist sehr schön. Wir haben ja eine ganze Menge zu besprechen heute, ne? Also es ist im Grunde genommen die große Neuigkeit und Nachricht. Sorry, Ladies and Gentle Boys, die Formel-E-Saison ist vorbei. Also vorerst jedenfalls irgendwie. Da müssen wir natürlich mit einsteigen, weil das absolut das wichtigste Thema der letzten 14 Tage war. Die Formel-E-Saison hat jetzt kein Rennen mehr, nachdem kürzlich die Rennen von New York und London abgesagt wurden, ist der Kalender jetzt quasi komplett einmal durchgehend abgesagt. Das war natürlich absehbar, dass New York und London gestrichen werden. Seit April sind in beiden Orten die Gelände, wo die Formel E fahren wollte, Corona-Krankenhäuser. 1.000 Menschen können da in Brooklyn zum Beispiel medizinisch versorgt werden. 4.000 Menschen sogar in London im Excel-Zentrum. Das größte Krankenhaus in Großbritannien damit. Tja, und weil sowohl in New York als auch in London jetzt momentan die Orte, wo die Formel E eigentlich eine Rennstrecke aufbauen wollte, als Krankenhaus genutzt werden oder als Krankenlager, ich weiß gar nicht, was da das beste Wort ist, genutzt werden, kann die Formel E da nicht hinkommen. Die betont zwar, dass die okay sind mit der Entscheidung und dass es das Geld zurückgibt für die Tickets in den nächsten 28 Tagen, aber schade ist das ja irgendwie schon, oder Tobi?
Definitiv. Es war allerdings ja auch abzusehen, wenn man das mal ganz realistisch betrachtet. Dadurch, dass die beiden Gelände jeweils zweckentfremdet worden sind und ja, wie gesagt, im Moment für andere wichtigere, deutlich wichtigere Sachen verwendet werden, war im Endeffekt schon mehr oder weniger klar, dass früher oder später dann da diesbezüglich auch die Absage kommen wird, denn niemand kann ernsthaft konkret sagen, wie lange die Situation noch so sein wird, wie sie ist, wie lange diese Räumlichkeiten da als Krankenhaus verwendet werden müssen. Und wie gesagt, das ist nichts, was sich jetzt innerhalb der nächsten 4, 5, 6 Wochen großartig ändern wird. Und dann müsste ja dann auch irgendwann damit begonnen werden, da die entsprechenden Umbauten vorzunehmen, weil so eine Formel-E-Rennstrecke ist auch nicht mal eben von heute auf morgen aufgebaut.
Das ist richtig. Da braucht man bestimmt, also 1 bis 2 Wochen, in der Regel sind es 2 bis 3 Wochen, die man an so einer Formel-E-Strecke rumschraubt. Schönerweise sind sowohl in New York als auch in London ja die Strecken wirklich abgeschottet von der Öffentlichkeit. Da kann man halt eine Baustelle mal hinpacken und muss nicht über Straßensperrungen nachdenken, wie es in anderen Innenstädten so wäre. Aber so weit muss man gar nicht denken, wie du gerade ganz richtig gesagt hast. Denn diese Krankenhäuser werden sicherlich noch einige Wochen, vermutlich wohl auch leider Monate, dort gebraucht werden. Schönerweise ist die Saison aber nicht beendet, wie ich das gerade so dargestellt habe. Es gibt, also offiziell läuft sie noch, es gibt halt nur kein nächstes Rennen. Das ist ein bisschen komisch. Die Saison ist unterbrochen, aber nicht wirklich abgebrochen, auch wenn es kein nächstes Rennen gibt. Denn die Formel E will die Saison weiterfahren und zwar dann eben mit Ersatzrennen, die dann irgendwann demnächst hinzugefügt werden könnten. Wie genau der weitere Verlauf aussehen wird, das weiß weder ich, noch Svenny, noch Tobi, noch irgendjemand in der Formel-E-Führungsetage. Da ändert sich der Zwischenstand gefühlt jeden Tag. Aber es gibt ein paar Ideen und über die müssen wir natürlich auch sprechen. Im Grunde genommen wird ja ein Mix aus permanenten und temporären Strecken gesprochen, ne? Und das ist so die Idee, wir fahren vielleicht in Innenstädten, wie gehabt, aber nehmen vielleicht auch ein paar permanenteren Strecken dazu, oder?
Wobei man das ja auch nicht so unbedingt sagen kann, weil das ändert sich ja täglich. Und es hängt ja auch ganz viel von den Regelungen der Regierung in entsprechenden Ländern ab, wo sich dann natürlich Rennstrecken, die ja wegen außerhalb sind, also permanente Rennstrecken, viel mehr anbieten als so, ja, so Stadtzentren von Millionenstädten.
Richtig, ja. Das ist natürlich das Schöne, ne, dass die weiter weg sind irgendwie vom Stadtzentrum. Wir haben ja auch schon über Valencia geredet, wo die Formel E-Testfahrten abhält, oder Portimao. Laut einem Bericht von unseren Kollegen bei The Race wurde da sogar schon mal so eine Trockenübung gemacht, für wie ein Rennen aussehen würde ohne Zuschauer. Die Abläufe nochmal erprobt und geschaut, wie das geht. Also weiterhin ist die Formel E im Gespräch mit Valencia, Portimao, diversen permanenten Rennstrecken. Oder natürlich auch mit Berlin-Tempelhof, ne? Auch wenn das Hauptstadtrennen offiziell nach aktuellem Stand, naja, es ist ja noch nicht mal abgesagt. Es ist nur angekündigt, das Rennen wird nicht am geplanten Datum vom 21. Juni stattfinden. Man könnte theoretisch später in Berlin fahren. Das ist eben ganz schön für so ein Geisterrennen, ne? Wir haben jetzt in der vergangenen Woche mit dem Formel-E-Gründer Alejandro Agag gesprochen. Möglicherweise könnte da das Wochenende vom 8. August in Betracht gezogen werden. Vielleicht dann auch mit zwei oder drei Rennen. Also es ist ganz schön viel unsicher. Aber ich finde, wir können das den Alejandro einfach mal selbst erklären lassen. Denn der hat mit unserem Timo gesprochen. Einen Ausschnitt aus seinem Interview mit Alejandro Agag hören wir mal jetzt.
Can you give us an update on the new or on the actual season six Formula E race calendar? What's the latest?
Well, the latest is changing every day. Even the latest news about Germany changed the situation. So we're waiting and seeing. We are adapting. We are fine-tuning the numbers that go to a race so we can do the races with under 1,000 people if they're in closed environments. I think almost for sure the races that we have, if we have any races, will be with no public. And we are aiming to do some races in the month of August. So I think that's the most likely outcome, that we do some races at closed doors in the month of August.
How likely is Berlin behind closed doors in Tempelhof?
Yeah, it's likely. It's likely. We like Berlin a lot, and you know, if we can travel to Germany, and looks like if this announcement today of the German ministry stays, and the 14th of June is the date where Germany opens the borders for international travel. We could definitely do a race in Tempelhof, or maybe two or three, you know. We stay there and we do all the races in Tempelhof.
Yeah, and Portimao, what I hear from different sources is that the chances are rising for Portimao.
We are talking to many, many circuits around Europe. So everywhere there are chances right now, but it may all depend on the traveling restrictions. If going to Portugal means that then you have to be 14 days in quarantine when you go back, we think about it. If going to Germany means the same, or if you can go to Germany and come back and it's no quarantine, it's better for Germany option. So it will all depends. We will have to start making decisions early June to see what we
Ganz
do.
interessant also. Die Formel E überlegt, im Grunde genommen hat Alejandro gesagt, was ich gerade eben auch schon präsentiert habe, ne? Formel E guckt sich verschiedenste Optionen an und es steht einiges im Raum, Portimao zum Beispiel oder Berlin, ist aber eben alles abhängig von regionalen Beschränkungen oder nationalen Beschränkungen vielmehr. Wenn man jetzt nach Portugal reisen würde und dann 14 Tage erstmal Quarantäne machen muss, bevor irgendwas anderes passiert, dann ist es eher weniger gut, um ein Rennen mit einer Horde Leute zu organisieren, als wenn man nach Deutschland fahren kann und da keine Quarantäne machen muss, sondern direkt loslegen kann. Das wird dann eher für Berlin sprechen. Tobi, die Formel E hat natürlich aber auch noch andere Ziele außer Berlin. Das freut uns natürlich sehr, dass wir über die Möglichkeit eines Deutschlandsrennens reden können. Aber es gibt auch noch Ideen für andere Länder, wo die Formel E in dieser Saison noch gastieren könnte.
Ganz genau. Und zwar ist da vor allem Großbritannien groß im Gespräch. Das wurde ja groß gefeiert, die Ankündigung, dass man das Saisonfinale in London austragen wollte, dass man dann nach 4 Jahren zurück nach London kehrt. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass auch mehrere Teams ihren Sitz in Großbritannien haben, wenn sie den auch vielleicht nicht unbedingt nutzen. Aber von daher ist da durchaus ein Rennen vorstellbar. Und wir hatten ja eben schon mal das Thema, dass möglicherweise permanente Rennstrecken zum Einsatz kommen. einfach weil da besser separiert werden kann, weil da weniger Menschen betroffen sind als auf einer Strecke im Staatsrentum. Da fällt mir als erstes zum Beispiel Donington ein. Donington war ja ursprünglich die Basis der Formel E Rennserie und da sind ja auch in den ersten 3 Saisons, glaube ich, die Testfahrten vor der Saison ausgetragen worden. Das wäre eine Option, ein Rennen in Donington stattfinden zu lassen. Ansonsten hätte man auch noch andere traditionelle Rennstrecken in Großbritannien. Silverstone oder Brands Hatch möchte ich da jetzt hier mal als Beispiel nennen, wo man sich durchaus vorstellen könnte zu fahren. Wenn natürlich auch da ein bisschen mit der Einschränkung, dass die Kursen natürlich mit den klassischen Formel E Kursen relativ wenig gemeinsam haben. Und das dann natürlich sich dementsprechend auch auf das Racing auswirken würde. Zusätzlich ist ja auch in dieser Saison geplant gewesen, in Südkorea zu fahren. Und das ist offensichtlich auch noch nicht ganz vom Tisch. Es wird da über ein Saisonfinale in Seoul spekuliert. Wenn es möglich ist, Anfang September. Allerdings gilt natürlich auch das Gleiche wie sonst auch. Es hängt natürlich von vielen verschiedenen Faktoren ab, unter anderem den Reiserestriktoren, Reiserestriktionen und da muss die Formel E natürlich auch entsprechend einreisen können. Und wir hatten da eine interessante Aussage von Alejandro Agag auch gefunden, die er gegenüber Reuters getätigt hat, nämlich, dass die Formel E zwischen 950 und 970 Personen braucht, um ein Rennen stattfinden zu lassen. Das ist eine Zahl, die, ich sag mal, von den jeweiligen regionalen Bestimmungen her erlaubt sein muss, dass die an diesem einen Ort versammelt werden. Und wenn die nationalen oder regionalen Gesetzgebungen das zulassen, wäre sowas durchaus denkbar.
Wie so oft fällt das Fazit bescheiden aus, also wie so oft in den letzten E-Pod-Episoden. Wir können wie immer nur abwarten. Ne? Ich glaube,
vielleicht noch vielleicht noch mal kurz zu den Sachen, also zu den Strecken in England. Fand ich sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ihr zwei das genau mitgekriegt habt, aber ich habe die Woche, wo der Artikel quasi dann rauskam, dass man nach permanenten Rennstrecken sucht, bei Instagram die Leute gefragt, was die sich für Strecken in England wünschen würden. Und da waren natürlich die 3 Strecken, die am meisten vorgeschlagen wurden. Aber da haben auch ganz viele gesagt, dass sie das nicht so passend fänden, wenn die Rennstrecken einfach so gelassen werden würden, sondern die finden, dass es gekürzt werden müsste, weil gerade wenn man in Silverstone fährt, und sich dadurch dann mit der Rundenzeit von der Formel 1 vergleichbar macht, dann ist das schon eine nicht so günstige Sache. Und da kam daher die Idee, ob man die Strecken nicht entsprechend kürzen könnte, dass sie schon die Länge von einer normalen Formel-E-Strecke hätten.
Ja, das ist bestimmt irgendwie machbar. Es gibt ja in Silverstone verschiedenste Konfigurationen.
Ja. Macht aber auch sonst keinen Sinn, auf der Grand Prix-Strecke zu fahren.
Da sind die Geraden halt so lang, dass man,
gerade in Silverstone.
Man hat mit der Formel 1 einen super großen Vorteil, wenn er gerade lang ist, weil man einfach den Windschatten gut nutzen kann zum Überholen. In der Formel E braucht man nicht Windschatten zum Überholen, sondern in der Formel E braucht man gerade mal eine bessere Energiestadt, um zu überholen. Gibt ja auch immer die große Theorie, dass die Formel E-Autos das nie aushalten würden, auf so einer Formel 1-Strecke zu fahren. Ist an sich vollkommener Quatsch. Ein Formel-E-Auto kann auf jeden Fall eine Runde in Spa fahren oder sowas. Am Ende wird es allerdings wohl ein Problem mit den Temperaturen. Natürlich wäre das Rennen auch deutlich kürzer, ne, weil wenn eine Spa-Runde 7 Kilometer lang ist, dann sind es halt einfach mal 2 bis 3 Runden auf einer Formel-E-Strecke sonst. Entsprechend kurz wäre das Rennen. Und hinzu kommt eben noch die Temperatur, die man da bei der Batterie im Blick haben muss, weil wenn man am Ende von der Kemmelgeraden 500 Meter lang coasten muss, dann geht die Temperatur natürlich in die Höhe. Und das ist eher das Problem. Ich finde auch auf jeden Fall auch, wenn die Formel E nach Silverstone geht, dann irgendwie die nationale Version und wenn man nach Brands Hatch geht, die Indie-Version, da kann man dann vielleicht noch eine Schikane einbauen, die jetzt nicht unbedingt so scharf sein muss wie die in Valencia bei den Testfahrten, sondern kann von mir aus auch ein bisschen schneller sein, aber einfach so ein bisschen, so ein paar Formel-E-Elemente wenigstens reinbringen. Ja. Das ist dann aber auch relativ gut möglich. Also wenn man die Strecke abkürzen kann und nicht die, eine Grand Prix-Strecke fährt, ist das, glaube ich, durchaus möglich. Es ist halt nicht so im Kern der Formel-E-DNA, ne? Das hat, betont die ja immer wieder. Wir gehören in die Innenstädte und wir müssen in die Innenstädte. Zack, einmal Coronavirus und plötzlich kann die Formel-E vielleicht wohl auch auf permanenten Rennstrecken fahren. Ob das richtig ist oder nicht, keine Ahnung. Bei den Kollegen bei Autosport und Motorsport.com aus dem ganzen Netzwerk gibt es momentan eine Geschichte, wo Alejandro Agag zitiert wird mit den Worten, dass die Formel E, solange es nötig sein wird, aus den Innenstädten draußen bleiben könnte. Und das könnte unter Umständen auch mal 2-3 Jahre dauern. Sie wird natürlich so schnell wie es geht wieder in die Innenstädte zurückkehren können, weil Agag findet, da gehört die Formel E hin. Ich auch. Aber wenn es muss, dann kann die Formel E auch 2-3 Jahre, so Agag zumindest, auch auf permanenten Rennstrecken fahren. Wir müssen abwarten. Das bringt ja alles nichts. Tja. Sonst noch jemand eine Idee, was man machen kann im weiteren Verlauf der Saison?
Nicht so wirklich. Die Optionen sind überschaubar und ich denke, dass man auf Seiten der Formel E ergebnisoffen daran geht und alle denkbaren Optionen bespricht und durchplant. Und ja, wir müssen einfach abwarten, was dann im Endeffekt dabei rauskommt. Es hängt natürlich, wir können es nochmal wiederholen, alles sehr davon ab, wie sich die Krise jetzt weiterentwickelt, welche Regelungen da in den einzelnen Ländern gelten, gerade was Quarantäne, Einreisebestimmungen und so weiter angeht. Und erst dann kann man definitiv sagen, wie genau es sich weiterentwickeln wird.
Jetzt hat Alejandro Agag ja noch eine andere Funktion als Formel E Vorstandsvorsitzender und Gründer zu sein. Und letzte Woche auch eine andere Funktion gehabt, als nur über die Formel E reden zu müssen mit allen Medien. Der gute Herr ist ja auch noch Gründer und Geschäftsführer der Extreme E. Und auch aus der Extreme E haben wir letzte Woche wirklich interessante Neuigkeiten gehabt. Und Svenny ist ja unsere Spezialistin für alles, was mit Extreme E zu tun hat. Wenn du magst, kannst du gerne mal erzählen, was ist in der Extreme E letzte Woche bekannt gegeben worden?
Ja, ich kann ja mal anfangen. Ihr könnt ja dann auch noch einhaken, sonst wird das so monologisch. Genau, da gab es zur Abwechslung mal gute Nachrichten, die nichts mit Corona zu tun haben. Das war ganz schön. Genau, also was schon länger diskutiert wurde, haben sie jetzt offiziell gemacht, dass es ein neues Rennformat geben wird, wo sich Männer und Frauen, also je eine Frau, ein Mann pro Auto, das Cockpit teilen. Und in den Rennen, die ja so ungefähr 2 Runden auf einer 6-10 Kilometer langen Strecke sein sollen, dass jeder quasi eine Halbzeit fährt, also eine Runde, um somit die Gleichberechtigung auch im Motorsport ankommen zu lassen. Und da gab es natürlich direkt viel, viel Kritik, aber der Alejandro Agag ist davon überzeugt, dass es den Wettbewerb nur steigern wird und dass dann auch endlich mal ein paar Frauen auf die Motorsportbühne kommen können.
Das finde ich gut.
Genau, das wäre, ich finde das auch gut. Das
finde ich gut. Da ist natürlich, da kommt man sehr schnell wieder in die Diskussion rein, von wegen Quote, ne, und braucht es eine Frauenquote auch im Motorsport und sowas, aber ich persönlich finde das gut, wenn auf der großen Motorsportbühne halt nicht nur weiße Männer zu sehen sind, sondern auch ein bisschen mehr Diversität reinkommt, ehrlich gesagt. Jetzt gibt's ja auch nicht nur diese Neuigkeit. Ich finde, die Extreme E hat ganz schön viel neu angekündigt letzte Woche.
Ja, die haben diese Woche gedacht, sie haben jetzt Zeit, sie können mal 5 News nacheinander raushauen.
So die große Ankündigungswelle. Da musst du aber leider wieder die Rolle zurückmachen zum Coronavirus.
Ja, genau. Weil auch das, also auch die Extreme E ist natürlich vom Coronavirus betroffen und die produzieren ja jetzt gerade die Rennautos. Die sollten ja eigentlich im August an die Teams geliefert werden. Und auch das schwimmende Fahrerlager, das Schiff, die St. Helena, die wird gerade noch gebaut. Und da die Produktionen für beide mussten jetzt wegen der Corona-Lage mussten unterbrochen werden. Und genau, und dadurch wird sich der Saisonstart in Senegal wohl um 4 bis 6 Wochen, also etwa ein bisschen länger als einen Monat wahrscheinlich, verzögern. Das sollte ja eigentlich im Januar nächsten Jahres sein. Und das hat die Extreme E halt hauptsächlich gemacht, dass sie jetzt dadurch, dass es halt diese paar logistischen Probleme gab und wahrscheinlich auch noch ein paar Änderungen dazukommen werden, dass man einfach einen Puffer hat, um sich quasi ja nicht auf die letzte Minute in die Saison reinzustarten, sondern entspannt alles vorbereiten kann. Genau. Das wäre das soweit. Wollt ihr vielleicht noch die anderen Neuigkeiten erzählen?
Gerne, also von mir aus. Tobi, willst du? Also erzählen. Du hast gerne auch zum Hyperboost was erzählen. Das finde ich nämlich fast am spannendsten. Erzähl mal, was ist der Hyperboost?
Das finde ich auch am spannendsten. Ja, genau, also der Hyperboost, das ist quasi der Attack-Mode der Extreme E. Weil ja auch der Attack-Mode, der hieß ja auch mal Hyperboost, also Hyperboost. Zumindest so als, ja, so als Arbeitstitel. Und der Alejandro Agag hat es diese Woche das erste Mal in einem Interview mit Nico Rosberg erzählt, was der Nico Rosberg auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht hat. Mit der Beschreibung, wir machen ja immer irgendwas Interessantes, was die anderen nicht machen, nach dem Motto. Und die Idee ist jetzt quasi, dass am Anfang von einem Rennen es irgendwie zu einem Szenario kommt, in dem man mit den Autos springt, also vermutlich eine Rampe oder man springt irgendwie aus dem Start raus oder so, wie er sich das Ganze vorstellt, hat er nicht erzählt. Auf jeden Fall wird gesprungen und das Auto, was quasi am weitesten springt, also den weitesten Sprung macht, das bekommt eine Zusatzenergie freigeschaltet, so wie halt beim Attack Mode und kann sich dadurch gegenüber den anderen einen Vorteil verschaffen. Das ist so die Grundidee, die er sich dafür gedacht hat.
Der hat immer so verrückte Ideen, der Alejandro. Ich war auch.
Was dem alles einfällt, ne, da würde ich nicht mal auf die Idee
kommen. Ist echt so. Also, ich meine, er wird ja schon wissen, was er macht irgendwie, ne? Also bei der Formel E hat es ja auch geklappt. Aber ich finde das immer verrückt, was der sich so ausdenkt. Und meistens hat es bisher geklappt. Also, Fanboost ist nach ein paar Jahren vielleicht ein bisschen fad so langsam, aber. Eigentlich hat alles, was Alejandro für die Formel E vorgeschlagen hat, ganz gut geklappt. Ich bin echt gespannt, wie der Hyperboost-Sprung-Mode wird. Crazy Idee, auf jeden Fall. Machen immer was Interessantes. Wer übrigens mehr lesen mag zu Alejandros Plänen für die Extreme E, der darf mal nächste Woche die Augen aufhalten und auf der Formel E-Seite seines oder ihres Vertrauens nachlesen. Da gibt es nämlich ein exklusives Interview, sowie halt noch ein bisschen anderes Zeug zur Extreme E. Wir haben da mal was vorbereitet, nämlich. Da gibt's für all diejenigen, die sich da ein bisschen mehr in die Materie reinlesen möchten, nächste Woche ganz sicher noch was. Jetzt sind alle ja irgendwie beim virtuellen Rennenfahren dran. Jetzt da reden wir jetzt gleich auch noch mal bei der Formel E drüber. Ich bin ein riesengroßer Sim-Racing-Fan, falls ich es nicht schon gewesen bin, jetzt geworden in Zeiten von Corona. Plant die Extreme E auch sowas, so virtuelle Rennen irgendwie?
Ja, schon, aber jetzt nicht für die nahe Zukunft. Ich glaube, die sind zeitlich und auch vom finanziellen Grad mit dem ausgelastet, was sie versuchen zu machen bis nächstes Jahr. Aber Alejandro Agag hat in demselben Interview mit Nico Rosberg auch gesagt, dass sie daran arbeiten, die virtuellen Rennen zu machen, aber wirklich, also wirklich, dass in die Wege geleitet wird, ist erst, wenn die eigentlichen Rennen angefangen haben. Also wenn das Konzept erstmal läuft, dann kann man sich um sowas kümmern, war ungefähr die Aussage. Dafür wollen sie jetzt ein wenig an der Fernsehübertragung arbeiten und die soll dafür vielleicht noch ein bisschen virtueller oder ja doch virtueller gestaltet werden. Dort soll dann die so Virtual Reality und Augmented Reality Elemente einfließen, also dass man zum Beispiel, ich nehme an, die Strecke und irgendwelche Grafiken und sowas in die Strecke mit einbinden kann. Und auch die Sponsoren sollen quasi digital eingeblendet werden, weil die Idee ist ja, man fährt an von Klimawandel ja geplagten Orten und da will man dann nicht auch noch ein Schild hinstellen, so dieses Rennen wird gesponsert von keine Ahnung wem, sondern das wird alles digital eingeblendet. Und ja, das Ziel ist quasi, dass die Fernsehberichterstattung so aussieht wie ein Videospiel. Sind wir mal gespannt.
Ich halte das auch für eine gute Idee. Ich bin ja sowieso ein bisschen kritisch gewesen bei der Extreme E von Anfang an, weil ich wirklich Probleme damit habe, mit dem Gedanken, die Natur zu schützen und dann in die Natur zu gehen und da ein Autorennen starten zu lassen. Das ist mir irgendwie nicht plausibel, wie das zusammenpasst. Aber immerhin, wenn, also das ist ein kleines bisschen was, aber wenn keine Sponsorenbanner aufgestellt werden müssen, ist das schon mal eine gute Idee. Was hältst du davon, Tobi? Von der ganzen, also jetzt nicht nur von der Extreme E Fernsehübertragung, sondern auch sonst von den Sachen, die sie so angekündigt haben letzte Woche?
Es klingt auf jeden Fall mal interessant, was sie da machen wollen. Wie gesagt, meine Einstellung zur Extreme E war ja bei der Bekanntgabe eine ähnliche wie bei dir, aber ich glaube, man hat da doch seitdem die Serie grundsätzlich zum ersten Mal vorgestellt wurde, doch mittlerweile einige Sachen dran geändert am Konzept, ein paar neue Sachen hinzugefügt und ja, in typischer Alejandro Agag-Manier, sag ich mal, da definitiv auch ein paar Elemente dabei, die durchaus interessant sind und ich werde es mir auf jeden Fall angucken, wenn das nächste Jahr kommt und das erste Extreme E-Rennen ansteht.
Ja, also ich war am Anfang auch kritisch wegen dieser ganzen, wir fahren in der Natur, obwohl die Natur eigentlich, ja, leidet. Aber andererseits, man muss es auch so sehen, da haben sich so viele Wissenschaftler und was Cambridge-Professoren, Umweltforscher und keine Ahnung was, alle engagiert. Ich glaube nicht, dass er die alle überzeugt hätte, wenn sein Konzept nicht irgendwie ja relativ lückenlos gewesen wäre. Also er wird sich da schon was überlegt haben, wie das funktionieren kann, ohne der Natur groß zu schaden, glaube ich. Wenn ich nicht genau weiß, wie er das alles anstellen will, aber
ja.
Es scheint ja zu funktionieren, weil ich glaube nicht, dass die sich alle dort engagieren würden, wenn das nicht eine solide Basis hätte.
Ja, ich hoffe es mal. Also die Idee ist natürlich jetzt nicht in unberührter Natur zu fahren. Das ist vielleicht gerade ein bisschen untergegangen, als ich das gesagt habe. Die Extreme E möchte im Regenwald fahren, da wo früher mal Regenwald war und jetzt, naja, der abgerodet wurde.
Genau.
Und dann da eben zeigen, wie das aussieht, wenn so ein Regenwald gerodet wurde. Oder auf einem Ort, wo früher mal ein Gletscher war in Grönland. Da wird die Extreme E fahren. Die wird jetzt nicht auf dem Schnee fahren und die wird jetzt auch nicht zwischen Lianen hin und her düsen, sondern da fahren, wo die Natur schon die Folgen verdeutlicht vom Klimawandel. Das ist die Idee der Extreme E, nicht in unberührter Natur zu fahren. Aber trotzdem habe ich am Anfang Probleme damit gehabt, dass das jetzt digital und über Augmented Reality eingefügt wird, die Sponsoren, ist immerhin etwas. Jetzt müssen wir aber, nachdem ich hier so schön angepriesen habe, dass wir über die Extreme E und über virtuelle Rennen reden müssen, haben wir natürlich noch das große Thema Race at Home Challenge heute vor uns. Da gab es nämlich in der Zeit seit unserem letzten Podcast zwei Rennen. Und über die müssen wir natürlich reden. Saisonrennen 1 und 2, ne Tobi? Beide vom gleichen Fahrer gewonnen, nämlich wem?
Maximilian Günther im BMW. Interessant, beides Male hat er davon profitiert, dass auch sein großer Rivale im Testrennen schon, Stoffel Vandoorne, einen Fehler gemacht hat und hat so jeweils dann die Führung geerbt, sage ich mal, und beide Rennen souverän gewonnen. Vandoorne war, ich sag mal, sein Hauptkonkurrent im Qualifying auf Augenhöhe, wenn nicht sogar ein bisschen schneller als Günther. Ja, aber die Rennergebnisse passen noch nicht ganz. Außerdem ist auch Pascal Wehrlein immer gut mit von der Partie gewesen, hat gute Leistung gezeigt. Der war ja beim Testrennen nicht dabei und hat, ich sag mal, da durchaus zeigen können, dass er es auch virtuell drauf hat, vorne mit einer Spitze zu fahren. Ja, und wie gesagt, ich sag mal, das sind eigentlich die Hauptprotagonisten eigentlich der ersten Rennen. Im großen Feld, sag ich mal, geht es sehr, sehr stark durchmischt zu und da rappelt es auch durchaus häufiger mal, dass die Kollegen sich gegenseitig in die Karre fahren oder aber das Auto in die Leitplanken schmeißen. Ich sag mal, das ist ist kein vollwertiger Ersatz für ein Formel-E-Rennen, aber gerade in Anbetracht der Tatsache, dass doch die Stammfahrer alle dabei sind, kann man sich's ganz gut angucken.
Ja, ne? Das Ganze hat auch noch einen guten Zweck, da haben wir ja auch schon drüber erzählt, ist eine Spendenaktion für UNICEF, die Formel E möchte da so viel Geld wie möglich sammeln, ruft alle, die noch ein bisschen Kleingeld übrig haben, auf, das gerne zu spenden, um Kindern weiterhin die Bildung zu ermöglichen, auch wenn Schulen geschlossen werden in aller Herren Länder, möchte die Formel E UNICEF eben ein bisschen unter die Arme greifen damit. Wollen wir mal ganz kurz, du kannst dich ja kurz fassen, Tobi, bist ja berühmt und berüchtigt dafür, wie kurz du dich fassen kannst manchmal, die Rennen durchgehen, was wir in Hongkong erlebt haben und danach, was wir am Wochenende in Leicester erlebt haben in der Race at Home Challenge.
Ja, Hongkong, die Strecke, die man ja auch aus der Formel E kennt, wo die letzten 3 Jahre gefahren wurde, wie schon gesagt, Max Günther gewinnt. Stoffel Vandoorne nach einem Fahrfehler in der Wand am Ende nur Platz 5. Zweiter wurde Nick Cassidy, der war Ersatzfahrer bei Virgin für Sam Bird, der seinen Simulator noch nicht geliefert bekommen hatte. Er hatte ihn, glaube ich, geliefert bekommen, aber hatte noch Probleme bei der Installation. Der wurde auf jeden Fall Zweiter. Natürlich mit der Einschränkung, dass er dann beim zweiten Lauf nicht mehr antrat und deshalb ja seine Chancen auf die Meisterschaft quasi nicht vorhanden sind. Es gibt ja auch bei der Race at Home Challenge eine Gesamtwertung. Die Fahrer sammeln in jedem Rennen, das veranstaltet wird, Punkte. Da hat Max Günther sich mit dem Sieg in eine super Position gebracht. Was vielleicht noch interessant zu berichten ist, Jean-Éric Vergne, der zweifache Formel-E-Champion, an seinem, war es der 30. Geburtstag? Ich glaube, es war der 30. Geburtstag, oder?
Ich glaube auch, ja.
Genau. War in aussichtsreicher Position und dann hatte er einen Verbindungsabbruch, weil die Internetverbindung bei ihm abgebrochen ist und ja, damit ist er dann ausgeschieden. Ansonsten, ich glaube, das war so ziemlich alles, was man über Hongkong kurz zusammenfassen kann. Pascal Wehrlein wurde Dritter dann am Ende, stand auch noch mit auf dem Podest. Und dann ging es zum zweiten Rennen auf eine Strecke, die wir in echt noch nie gesehen haben und ich denke auch nie sehen werden. Ja, denn es handelte sich um eine fiktive Formel-E-Teststrecke in Leicester, das ist in New Jersey, die lag da im Hafenbereich.
Aber auch nur im fiktiven New Jersey. Also nicht nur die Strecke ist fiktiv, sondern auch der Ort ist fiktiv.
Ah, okay. Das wusste ich bis gerade gar nicht, aber danke für den Hinweis. Tobi hat es ja schon gesagt, die Strecke ist fiktiv, eine schöne Teststrecke, allerdings zur Durchführung von echten Rennen denkbar ungeeignet. Viele verdammt schnelle Kurven, enge Schikanen kommen dazwischen es kam, wie es kommen musste, auch in Leicester hat es sehr, sehr oft geknallt. Unter anderem Stoffel Vandoorne wieder, der auf Pole Position gefahren ist, allerdings dann direkt in der ersten Schikane richtig heftig eingeschlagen ist und sich dann anschließend mit einem beschädigten Auto durchs Rennen kämpfen musste.
hatte eigentlich gedacht, er hätte überhaupt keine Chance auf Punkte, aber da, ich sag mal, quasi das halbe Starterfeld ähnliche Probleme hatten und entweder infolge eines Unfalls oder durch einen Fahrfehler das Auto durchaus schon mal öfter in die Mauer geschmissen hat, hat es dann gereicht, dass er noch in die Punkte gekommen ist. Max Günther ist erneut der strahlende Sieger von Startplatz 2. 10 Sekunden Vorsprung hat er, glaube ich, am Ende gehabt auf Robin Freins und Nico Müller im Dragon auf Platz 3.
Das ist ein...
Damit natürlich auch souverän führender in der Gesamtwertung.
Ja, 100% Siegquote, ne?
Richtig. Und das im dritten Rennen hintereinander, wenn man das Testrennen, das nicht zur Meisterschaft zählt und für das es keine Punkte gab, mitrechnet.
Ja. Wie gefällt denn dir das, Svenny? Tobi hat ja gerade schon gesagt, der ist jetzt, also ist kein großer Ersatz für ein richtiges Formel-E-Rennen. Aber wie gefällt dir der ganze Sim-Racing-Einschlag, den die Motorsportwelt jetzt nimmt?
Ich konnte leider nicht viele von den Race at Home Challenge Rennen anschauen. Aber an sich die Grundidee finde ich sehr gut, weil ich finde, gerade in der Zeit wie jetzt, wo alle zu Hause sind und irgendwie ihnen schon die Decke auf den Kopf fällt, ist es schon ganz schön, wenn man weiß, jeden Samstag, Formel E ist zwar nicht das gleiche, aber es ist doch ganz schön. Also über die Rennen in Hongkong lässt, da kann ich jetzt nicht viel sagen, wie das mit den Strecken war und dem Rausfallen oder so. Aber ich find's bemerkenswert, wie sich doch so die Sim-Racing-Erfahrungen doch unterscheiden. Also gerade wenn ich jetzt so an Formel-E-Piloten wie Lucas Di Grassi und so denke, ich glaube, die haben da schon ganz schön was zu tun und können sich auch wahrscheinlich nicht so gut darstellen, wie sie es vielleicht in einem richtigen Rennen könnten.
Absolut. Es kommt halt auf ganz andere Sachen an, ne? Die Grassi ist ist halt.
Das ist auch eine ganz andere Generation Rennfahrer, die mussten das auch noch nicht können, als sie jung waren.
Ja, gut, die Jungen müssen das jetzt auch nur durch Corona können, aber trotzdem ist
ja,
auch mein Eindruck.
Ja, aber man sieht es schon.
Ja, ne?
Man sieht es schon, dass die fitter bei sowas sind, weil auch heute viel mehr von den Autos, also die Rennsimulators von den Teams sind natürlich komplett anders, aber da ist eine ganz andere Grundaffinität dafür da, wenn jetzt so ein Fahrer vielleicht unter 25 ist oder so.
Ja.
Würde ich jetzt persönlich sagen.
Habe ich auch das Gefühl. Also auch wenn man sich halt einfach die Fahrer anschaut, die gut sind, also ne, die wirklich gut sind in der Race at Home Challenge, das sind Günther van Dorn und Wehrlein. Das sind zumindest die drei, die ich auf jeden Fall immer im Blick habe. Und die sind noch vergleichsweise jung.
Ja, vielleicht kannst du, Tobi, noch was sagen zu dem Challenger-Rennen und wie der Ablauf so davor ist, weil du hast da doch versucht mitzufahren und
ja, aber auch nur versucht.
Guter Hinweis.
Und dann aber nicht geklappt.
Fast.
Stimmt.
Kannst ja noch ein paar Mal üben.
Also muss ein paar Mal mehr üben, glaube ich, wenn ich mir das so angucke, meine Leistung da. Aber man kann ja tatsächlich mitfahren und ich habe es auch versucht. Also es gibt die Möglichkeit für all diejenigen, die jetzt auf den Geschmack gekommen sind und gerade ein Lenkrad rumfliegen haben zu Hause oder von mir aus auch einen Xbox-Controller. Gibt natürlich auch noch andere Spielekonsolen, aber ich weiß gar nicht, ob man einen PlayStation-Controller an den PC anschließen kann. Wer R-Faktor 2 hat und Lust und Zeit, der darf gerne mal versuchen, da mitzufahren. Da gibt's dann online einen Server, wo man dann drauf kann, muss man sich kurz anmelden mit Name, E-Mail und so weiter. Und dann kann man da versuchen, eine schnelle Zeit zu fahren. Und die schnellsten 8 können dann am Race at Home teilnehmen, was dann am Wochenende darauf passiert. Ich habe das ganz und gar nicht geschafft, da irgendwo in Reichweite zu kommen. Ich glaube, ich bin nicht in die Top 8 gekommen, sondern in die Top 29 oder so. Womit ich wirklich zufrieden bin. Also ich bin im oberen, ich bin der Erste, glaube ich, vom zweiten Drittel. Was okay ist. Also ich bin ganz zufrieden damit. Aber halt weit weg von den Zeiten, die man fahren muss, wenn man da mitfahren möchte. Aber es ist möglich, da mitzufahren. Und die Sim-Racer haben eben ihr eigenes Rennen, zusammen mit 6 eingeladenen Fahrern, also es setzt sich eben so zusammen, die 8 im Zeitfahren plus 6, die eingeladen werden von der Formel E und die Top 10 aus dem vorigen Rennen. Das sind die drei Möglichkeiten, da in dieses Challenger-Rennen reinzukommen. Und die Gewinner der Challenge weiß gar nicht, wie man das am besten ausdrückt, aber die Gewinner, die bekommen die Möglichkeit, ein Formel-E-Auto Test zu fahren am Rande eines Formel-E-Wochenendes, was echt cool ist. Also wer da gut ist im Sim-Racing und die Rennen gewinnt und konstant in die Punkte fährt, der kriegt am Ende die Chance, ein Formel-E-Rennen, also nicht ein Formel-E-Rennen zu fahren, aber ein Formel-E-Rennwagen zu fahren für 5 Runden oder sowas. Und das ist echt cool. Das hätte ich auch gerne gehabt irgendwann mal. Aber da muss ich noch ein bisschen besser im Sim-Racing werden.
Wer wird da so eingeladen von der Formel E als Fahrer? Das, also was muss man tun, um da eingeladen zu werden?
Viele Follower auf YouTube haben, ist so mein Gefühl. Oder Rennfahrer sein.
Okay.
Also es sind ja, Leute aus der Sim-Racing-Szene dabei. Aber halt auch, keine Ahnung, jetzt war beim letzten Rennen Calvin van der Linde dabei, Rennfahrer, Charlie Martin, Rennfahrerin, dann ist noch mitgefahren Simona De Silvestro, auch Rennfahrerin, Alex Lynn, Rennfahrer, also meistens sind die eingeladenen Gäste bisher immer externe Rennfahrer gewesen, die Formel E eingeladen hat. Oder man macht halt sich aufmerksam mit vielen Followern im Social Web. Das sind, glaube ich, die zwei Typen, die da eingeladen werden von der Formel E.
Und ansonsten waren es ja noch Archie Hamilton und
auch
beim Testrennen war es auch noch Jimmy Broadbent, der eingeladen wurde. Ja,
Social Media Influencer.
Ganz bekannter Simracer.
Ja. Tja. Na, Juti wohl.
Aber weiß man eigentlich, wie viel Geld die bis jetzt gesammelt haben? Weil es ist ja schon interessant, wenn das so eine Spendenaktion ist, mal so den Zwischenstand zu haben.
Nach 2 Wochen sind das, glaube ich, knapp 3.000 Euro, die zusammengekommen sind. Privatbank Julius Bär wird auch noch was drauflegen. Am Ende kommen da also nochmal 1.000 Euro obendrauf von Julius Bär. Und nach aktuellem Stand, zumindest Stand unserer Aufnahme, 18.30 sind es fast 2.700 Euro, die Formel E gesammelt hat für UNICEF.
Gibt Julius Bär nicht bei jedem Rennen 1.000 Euro?
Das mag sein.
Als Preis für die Julius Bär Pole Position?
Ich glaube für die schnellste Runde und nicht die Pole Position.
Ah, nee, schnellste Runde, glaube ich, war es.
Keine Ahnung, ob das jedes Rennen ist. Das wäre ganz schön. Also ich meine, das sind jetzt 8 Rennen, legt Julius Bär 8.000 Mäuse drauf. Ist nicht schlecht.
Ich meine, ich hätte das gestern auf jeden Fall gelesen.
Mhm. Ja, mag gut sein.
1.000 Euro. Na
gut, das ist ein bisschen Geld musst du auch zusammenkriegen, wenn du so einen großen Aufwand machst. Ja. Ne? Das wäre schon nicht schlecht.
Tja. Wir dürfen gespannt sein. Nächste Woche ist wieder soweit. 16.30 deutscher Zeit, wie jetzt jede Woche eigentlich, bis Ende des Monats, findet das Race at Home Challenge Rennen statt. Und mal schauen, ob Max Günther seinen Siegstreak weiterführen kann.
Kurz nachgeguckt, ist es tatsächlich die Julius Bär Pole Position, wofür Julius Bär dann 1.000 Euro an die UNICEF spendet.
Schön. Das ist wirklich schön. Ja. Gut, was ich jetzt mache, ich spende dem E-Pod eine alte, bekannte Rubrik. Und diese Rubrik, die ich spende, nennt sich
der Formel E-Fakt der Woche.
Tja, und der Formel E-Fakt der Woche ist heute ein bisschen kürzer. Es geht um die Fahrer des Teams NIO. Die sind nämlich vom Alter her am nächsten, wenn man so die zwei Fahrer sich ansieht und wie alt die so sind. Beide sind 1987 geboren. BMW ist da hingegen am weitesten auseinander. Da liegen ganze 9 Jahre zwischen Maximilian Günther und Alexander Sims. Wie sieht es bei uns aus mit dem Alter? Sind das auch 9 Jahre? Tobi, das musst
Danke,
du jetzt
Tobi,
beantworten.
Danke, Tobi. Das finde ich sehr charmant von dir. leider nicht ansatzweise.
Na gut. Wie mache ich jetzt eine Überleitung davon? Wahrscheinlich einfach gar nicht. Guck mal, hier, Tobi, hab auch noch ein Intro für dich.
Oh, Schande.
Tobis Teleskop. Ja. E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Ja, und zwar hatten wir es auch schon diese Woche auf unserer Seite. Es gibt einen neuen Bewerber um einen Platz in der Formel E. Das Team heißt Scuderia E. Dahinter steht Gianfranco Pizzuto. Das ist ein Investor aus Italien, der, ich sag mal, ein internationales Potpourri anführt. Der Firmensitz ist nämlich in Österreich, Salzburg. Die Technik soll aus der Türkei kommen. Die PR, die dahinter steht, ist in den Niederlanden und die Firma, die dahinter steht, ist eigentlich spezialisiert auf Elektrofahrzeuge, nämlich den Fiat 500e. Er hat allerdings, ich sag mal, direkt groß in die Scheiße gegriffen, um es mal ganz auf Deutsch zu sagen. Oder wie der Tobi es ausdrücken würde, ziemlich ins Fettnäpfchen getreten. Beim Launch seiner Idee hatte er eine Bentley-Konzeptlackierung von Motor 1 verwendet, wo einfach nur mehrere Schriftzüge ausgetauscht wurden. Was jedoch nicht ausgetauscht wurde, war ein großes Logo des Uhrenherstellers Breitling. Und Breitling hat daraufhin ganz, ganz viel Ärger gemacht, dass für seine Pläne einfach das Breitling-Logo verwendet wurde, worauf er dann einen öffentlichen Rückzieher veranstaltet hat. Ja, und wenn ich das richtig im Kopf habe, haben wir auch ein Audio von Alejandro Agag zu diesem Bewerber.
Ja, jetzt nicht zu dem Rückzieher, aber zu dem Team.
Zu dem Team, genau,
richtig. Schauen wir mal rein.
We've just reported on a new potential Formula E interested team, Scuderia E. Probably heard about that. Can you give us any update on that? What's the situation?
Yeah, I don't have much information. I got an email from these guys that they want to have a Formula E team. It's not so easy because there are 12 Formula E teams, and we cannot give more entries because our agreement with the teams is there is only 12. So yeah. If these people really want to have a team, they would have to approach one of the teams and buy it. And as far as I know, nobody wants to sell at the moment. Mm-hmm. And of course, the price of a team in Formula E has gone up quite a bit. So they would have to be ready to sign a big check. But, you know, I haven't spoken to them yet. I'm actually talking to them tomorrow, I think, to this group. And I mean, it's great to have interest. I mean, we have a lot of interest all the time, but they don't make it public. These guys decided to make public their interest, which is, you know, fine with me. I have no problem with that. But we do have, quite often during the year, people approaching us to enter the championship. But of course, if nobody wants to sell, nobody can come in.
Soweit also Alejandro Agag zu der Scuderia E.
Finde ich eine besonders interessante Herangehensweise, öffentlich zu bekunden, dass man Interesse hat, ohne allerdings mit den Verantwortlichen selber schon über die Möglichkeit überhaupt gesprochen zu haben.
Tja, naja, aber er hat jetzt eben groß aufgerufen zum Spenden, ne? Also nicht nur UNICEF soll Spenden bekommen, sondern auch Scuderia I. So wie ich das verstanden habe, in jenem Post von dem Investor, wird er natürlich mit seinem eigenen Budget auch zur Verfügung stehen, aber mag so ein bisschen Crowdfunding-mäßig daran gehen. Und wenn es nicht Crowdfunding in monetärer Hinsicht ist, dann vielleicht einfach Crowdfunding in Expertise. Also er sucht nach Leuten, die mit ihm zusammen das Formel-E-Projekt aufbauen und dann letzten Endes 15, glaube ich, waren das, bis 20 Millionen US-Dollar zusammenkratzen, um in die Formel E einzusteigen. Was mir ein bisschen wenig erscheint, also man kann schon ein Formel E-Team leiten jährlich mit so viel Geld, aber ein ganzes Formel E-Team kaufen, ich weiß ja noch nicht.
Vor allem weiß ich nicht, wie man da irgendwelche Summen sich als Ziel setzen kann, denn ja, Alejandro Agag sagte ja auch, soweit er wüsste, würde keiner sein Team verkaufen wollen.
Ja.
Und
das mag natürlich sein, ne? Also vielleicht weiß Alejandro weniger als der Investor. Ich weiß auch von keinem Team, das zum Verkauf stehen würde. Man denkt vielleicht an, also wir haben in der Formel E ja so viele große Hersteller. Mag vielleicht sein, dass einer aussteigen möchte, jetzt wo Corona ist, vielleicht ein bisschen weniger Geld hat für den Motorsport und deswegen überlegt, aus der Formel E auszusteigen. Dann gibt es natürlich noch die privaten Teams, so NIO zum Beispiel. Na gut, NIO ist auch ein großes Herstellerteam, aber dieses Team hat seit kurzem quasi erst einen neuen Investor mit Li Sheng Racing quasi komplett neu aufgebaut im letzten Sommer. Und dann gibt es noch Dragon mit Jay Penske, der mutmaßlich wohl 100%iger Eigentümer ist von seinem Team. Bei ihm kann ich es mir noch am ehesten vorstellen, dass er sein Team verkaufen würde. Aber ich weiß nicht, ob er 100% verkaufen wollen würde. Wie ich ihn einschätze, hätte er, glaube ich, gern noch ein bisschen Kontrolle oder zumindest Mehrheitskontrolle über sein Team. Naja, mal sehen.
Naja, ich nehme an, um den Namen von so einem Team und die ganze Aufmachung von so einem Team zu ändern, musst du 51% haben, weil sonst kriegst du das wahrscheinlich nicht durch.
Richtig, ja.
Das heißt, er geht davon aus, dass ein bisschen mehr als ein halbes Formel-E-Team 20 Millionen oder was? 15 bis 20 Millionen wert ist. Was ich auch irgendwie lustig finde, dass er jetzt sagt, wie viel das wert ist, weil eigentlich ist er in der schlechtesten Verhandlungsposition und der, mit dem er sich unterhält, zu verkaufen, kann eigentlich die Summe frei festsetzen, weil es gibt ja dann wahrscheinlich keinen anderen, der verkaufen will.
Also ja.
Ist eine lustige Herangehensweise.
Wie gesagt, gehe ich auch mal von aus, dass gerade die großen Hersteller, die sich da ja auch zum Teil relativ frisch erst zur Formel E committed haben, ja, soll heißen Porsche und Mercedes, da mit Sicherheit nicht verkaufen werden. Eventuell denkbar wäre es noch bei Virgin, aber da ist ja Envision erst vor einem guten Jahr eingestiegen und hat die Mehrheit am Team übernommen und die sehen das natürlich auch als große Vermarktungsplattform. Envision ist ja eine Firma, die im Bereich erneuerbarer Energien sehr aktiv ist, hauptsächlich Windenergie, richtig, ja. Tobi? Und ich wüsste jetzt nicht, warum die nach anderthalb Jahren oder lass mal zwei sein, bis der gute Pizzotto das Geld zusammen hat, warum die dann das Team wieder verkaufen wollen würden. Läuft doch ganz gut für die, was den Werbewert angeht.
Ja. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Wir haben das natürlich weiter im Blick. Also wenn sich da was tut bei der Scuderia E-Sache, erfahrt ihr es bei uns, ganz sicher. Juti wohl. Dann befürchte ich, war es das schon mit unserem E-Pod Episode 149. Mir hat das Spaß gemacht. Wie sieht es bei euch beiden aus?
Ja, definitiv. Ja. Wie immer.
Sehr schön. Na dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder, die ja eine runde Folge ist. Folge 150. Und wer den E-Pod schon ein bisschen hört, der weiß, bei den 50ern, da gibt's immer ein kleines Spezial. Bei Episode 50 haben wir den Eurosport-Kommentator und Rennfahrer Jan Seifert gehabt. Bei Episode 100 hatten wir Formel-E-Fahrer Maximilian Günther. Und bei Episode 150, tja, da gibt's auch noch mal wieder eine Überraschung. Wer das ist, verrate ich noch nicht. Da müsst ihr euch auf die nächste Woche freuen. Aber es wird Grund zur Freude geben, wenn man da reinhört. Ich glaube, so viel kann ich vorwegnehmen, oder?
Definitiv.
Auf jeden Fall.
Alles klar. Na, dann freuen wir uns auf den nächsten E-Pod, auf den Spezialgast im nächsten E-Pod und wünschen unseren Hörern noch ein schönes Wochenende, oder?
Machen wir.
Machen wir. Na dann, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.